Herzlich willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstoff-Hager.
Herzlich willkommen beim Care in Action Podcast. Heute mein Gast, Frau Dr. Bia Maas. Hallo, Frau Dr. Maas.
Hallo.
Herzlich willkommen bei Care.
Danke für die Einladung.
Und wie immer stelle ich unseren Gast ganz kurz vor. Frau Dr. Bia Maas ist Biologin und Ökologin an der Universität Wien. Sie erforscht, wie Artenvielfalt und nachhaltige Landwirtschaft zusammenwirken, etwa wie Vögel und Fledermäuse als natürliche Schädlingsbekämpfer Kakao- und Olivenerträge steigern können und das ganz ohne Pestizide. Mit Projekten wie Eco-Kakao in Peru entwickelt sie Lösungen an den Schnittstellen von Klimaschutz, Biodiversität und Ernährungssicherheit, Themen, die auch in der Arbeit von CARE zentral sind. Aber all das besprechen wir jetzt gleich mit ihr direkt. Liebe Frau Dr. Maas, erklären Sie uns doch einfach, wie gibt's das, dass Vögel oder Fledermäuse sogenannte Superhelden der Landwirtschaft sind? Was machen die?
Also als Superhelden der Landwirtschaft profilieren sie sich in jedem Fall durch ihre enorme Vielfalt in erster Linie. Also wir finden Vögel und Fledermäuse in allen Lebensräumen in der ganzen Welt. Und sie fressen zum Beispiel sehr unterschiedliche Dinge. Es gibt viele Arten, die zur Bestäubung beitragen. Und wir wissen jetzt zum Beispiel, in der Landwirtschaft sind 90% der Pflanzen, also 9 von 10, von Bestäubung abhängig, 75% von unseren Kulturpflanzen. Und viele Vögel und Fledermäuse fressen auch Insekten, was zu natürlicher Schädlingsbekämpfung beiträgt und dann enorm Ernten und Erträge steigern kann, nicht nur in Quantität, sondern auch in Qualität. Und damit sind sie Grundlage für unser Wohlergehen und auch Nahrungssicherheit.
Also was ich unheimlich spannend finde, und ich bin auch nicht ganz sicher, ob das alle Hörer und Hörerinnen wissen, ich habe eher gedacht, dass also Insekten wie Bienen wichtig sind für die Bestäubung von Pflanzen. Das heißt, das tragen auch Vögel und Fledermäuse dazu bei?
Es sind in erster Linie Insekten. Also man sagt, ein Großteil sind Wildbestäuber, sogenannte Wildbestäuber. Aber es gibt zahlreiche Vögel und Fledermäuse, die auch zur Bestäubung beitragen. Und ein sehr populäres Beispiel ist zum Beispiel bei Fledermäusen, für die wir ja viel Werbung machen müssen, weil es da oft so negative Klischees gibt, die aber tatsächlich ganz, ganz wichtig sind für verschiedene sogenannte Ökosystemdienstleistungen. Und beispielsweise sagen wir dann oft keine Fledermäuse, kein Tequila, weil die Tequila-Pflanze, die Agave-Pflanze, ausschließlich von Fledermäusen zum Beispiel bestäubt wird. Also es ist besonders die Schädlingskontrolle, wo Vögel und Fledermäuse für unsere Nahrungssicherung relevant
sind. Aber in Ländern wie in Österreich ist die Bestäubung vorwiegend schon durch Insekten, oder?
Auf jeden Fall.
Fledermäuse, ja. Spielt das bei uns auch eine Rolle?
Nein, wir haben ausschließlich insektenfressende Arten in Europa.
Das heißt, es ist unheimlich wichtig, dass man die Artenvielfalt schützt, auch aus ganz praktischen Gründen, nicht nur dass man halt sagt, okay, wir wollen nicht, dass Vögel aussterben. Ich denke jetzt wirklich an die Vogelzählung, die doch jedes Jahr stattfindet, wo alle Bewohner von Österreich, ich glaube von Wien, eingeladen werden, aus dem Fenster zu schauen und die Vögel zu zählen. Und dann kommt immer raus, wir haben immer weniger davon. Macht Ihnen das Sorgen?
Das macht mir enorme Sorgen und das sollte uns allen Sorgen machen, weil das ist leider ein bisschen negativ formuliert, aber das ist die Daten- und Faktenlage. Biodiversitätsschutz ist absolut kein Luxus. Es ist unsere Lebensgrundlage, wie vorhin erwähnt. Biodiversität liefert diese natürlichen Prozesse und Funktionen, von denen wir abhängen. Zum Beispiel 90% der ganzen Bestäubung. Ohne Bestäubung keine Nahrungsmittel oder Schädlingskontrolle, die wir mit künstlichen Mitteln nicht leisten können. Und so ist Biodiversität auch das Rückgrat überhaupt für nachhaltige Landwirtschaft und damit wir all die globalen Ziele, die wir uns jetzt gesetzt haben, wo auch kein Hunger zugehört.
Das ist ein grundlegendes.
Die Ziel Nummer 2, absolut grundlegendes Ziel nach Ziel Nummer 1, Armut reduzieren. Und da spielen auch Biodiversität eine absolut zentrale Rolle, woran oft nicht gedacht wird. Es ist kein Luxus, es ist Grundlage für unsere Zukunft.
Das heißt, Biodiversität zu schützen, ist menschliches Leben zu schützen.
Ganz einfach so, ja.
Kann man eigentlich runterbrechen, weil es sind immer noch nach den neuesten Zahlen 900 Millionen Menschen, die nicht genug zu essen haben auf unserem Planeten, und 300 Millionen, ein bisschen über 300 Millionen sind von akutem Hunger bedroht. Das sind ja enorme Zahlen.
Ja.
Jetzt haben wir schon ein bisschen gesprochen, also es geht um nachhaltige Landwirtschaft, und wir alle wissen ja, dass wir sehr viel Kunstdünger brauchen, dass wir sehr viel Spritzmittel brauchen. Das sind, wie Sie gesagt haben, artifizielle Stoffe. Also das heißt jetzt ganz vereinfacht gesagt chemische Stoffe, die wir in die Natur ausbringen und die ja tatsächlich auch dazu beitragen, dass die Biodiversität leidet, oder?
So ist es auch wieder. Genau. Ich würde sogar sagen, nicht, dass wir sie brauchen, sondern aus meiner Perspektive, wir verbrauchen sie und wir benutzen sie. Viel mehr, als wir sie tatsächlich brauchen. Aber viele Handelsstrukturen sind nach wie vor industrielle, konventionelle Produktionsmodelle. Also wir orientieren uns sehr, sehr oft immer noch an kurzfristigen Profiten und sehr stark eigentlich entgegen der uns gesetzten Ziele und Gesetze, die wir haben. Also da sind viele sehr gute Dinge aufgeschrieben und verschriftlicht, die wir uns vorgenommen haben, aber in der Einhaltung sind wir noch nicht konsequent oder mutig genug, definitiv. Müssten das aber unbedingt haben, um sogenannte Nachhaltigkeit zu erreichen. Vielleicht kurz zu dem Begriff Nachhaltigkeit.
Gerne.
Weil der, glaube ich, auch sehr unterschiedlich verstanden wird und ein bisschen so ein geflügeltes Wort ist, dass Menschen mit verschiedenen Dingen verbinden, wo sie es eben hören, in welchem Kontext. Nach der Definition, und ich arbeite sehr viel mit Nachhaltigkeit, geht es eigentlich darum, drei große Bereiche unserer Gesellschaft miteinander zu verbinden, obwohl sie manchmal konträre Interessen und Motivationen haben. Das wäre die Umwelt einerseits, oder unser ganzer Umweltbereich, die Wirtschaft und die Gesellschaft. Und oft, wenn wir zum Beispiel über Landwirtschaft sprechen, dann sagen wir Umwelt, zum Beispiel Biodiversitätsschutz und Wirtschaft, also hohe Produktion von Nahrung, stehen miteinander im Konflikt. Das ist allerdings nach der ganzen Wissenslage, die wir haben, nicht
korrekt. Müsste nicht so sein, oder?
Es ist tatsächlich eigentlich auch gar nicht so, aber es wird je nach Motivation ganz gerne so verstanden, beziehungsweise es ist ein bisschen... Ich stehe mit meiner Forschung in diesen verschiedenen Bereichen jeweils sehr stark und auch dazwischen und in der Moderation und im Austausch damit. Und es ist oft ein bisschen eine einseitige Betrachtung des eigenen Bereichs, die dazu führt, dass man sagt, diese verschiedenen Bereiche der Nachhaltigkeit stehen in Konflikt miteinander. Und eine zentrale Aufgabe meiner Arbeit ist es eben, diese Konflikte zu moderieren und damit aufzuräumen. Wir haben alle Grundlagen für nachhaltige Landnutzung und nachhaltige Entwicklung. Es ist alles da. Wir müssen an der Umsetzung und der Kommunikation sehr, sehr stark arbeiten.
Und wie die drei Bereiche halt wirklich konstruktiv zusammenspielen,
genau.
Oder?
Mhm.
Jetzt ist es ja, je nachdem, wie man es betrachtet, aber alle Experten und Expertinnen, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, sagen, also das Welternährungsproblem müsste eigentlich nicht sein. Wir könnten locker 10 Milliarden Menschen ernähren. Würden Sie dem auch zustimmen?
Da stimme ich absolut zu und würde auch sagen, dass Biodiversität erneut das Rückgrat ist für nachhaltige Landwirtschaft. Aber so, und dass naturbasierte Landwirtschaft oder Lösungen definitiv dazu beitragen können. Aber, jetzt kommt das Aber, nur wenn wir zum Beispiel Verschwendung reduzieren. Eines unserer größten Probleme ist bekannt, dass immer noch bis zu 30%, also ein Drittel aller Nahrungsmittel produziert und nachher verschwendet, besser auf den Müll landen.
Ja. Und das ist gar nicht nur ein Problem der westlichen Industriewelt, sondern es gibt auch genug Wissenschaftler, zum Beispiel in Bangkok gibt es einen jungen Wissenschaftler, der gegen die, eine ganze Gruppe, die gegen die massive Lebensmittelverschwendung in einer der größten Tourismusmetropolen der Welt ankämpft. In Nigeria bin ich selbst befreundet mit einem Technologiewissenschaftler, der eine App gemacht hat, dass abgelaufene Lebensmittel in den Großstädten in Nigeria nicht mehr weggehaut werden, sondern wirklich einem nächsten zugeführt werden. Also ich glaube, dass wir manchmal glauben, das ist bei uns ein Riesenthema. Das ist auch in allen Ballungszentren rund um den Globus ein Thema und wird auch erkannt. Das heißt, wenn wir ein Drittel wegschmeißen und dieses Drittel produzieren und nicht nützen, wäre ja schon einmal sehr viel gewonnen, wenn wir die Lebensmittel so aufbewahren, konservieren könnten, dass wir das reduzieren. Und natürlich kann auch jeder Einzelne was dazu beitragen, aber das sind auch Dinge, die man wirklich auch von einer politischen und gesellschaftlichen Ebene angehen muss. Stimmt das?
Absolut. Die Veränderung und die Erreichung unserer Ziele beginnt überall im Alltag. Also es beginnt wirklich da bei der Wahl der Dinge, die wir kaufen, ganz besonders Nahrungsmittel, aber auch alle anderen Dinge, die wir kaufen. Und es beginnt mit den Entscheidungen im Alltag. Das ist beim Einkauf, das ist aber auch in unseren Gesprächen, das ist auch in der Wahlkabine natürlich. Und wie Sie gerade schon beschrieben haben, ist das natürlich alles sehr stark aneinander gekoppelt. Also wir haben Export, Import in allen Ländern international. Wir konsumieren sehr, sehr viele Rohstoffe jeglicher Art aus sogenannten Entwicklungsländern oder tropischen Ländern, die besonders unter Druck stehen, auch immer noch Folgen unserer Geschichte, wirtschaftlich nicht so gut aufgestellt sind wie wir. Und wir haben durch unsere hohe Bildung und die hohen Privilegien, die wir haben, eine besondere Verantwortung. Das Wissen, das uns relativ einfach zugutekommt, auch entsprechend zu nutzen. Und haben natürlich selbst, wenn man so denken, also argumentieren möchte, auch sehr viel davon, wenn wir die Entwicklung internationaler und globaler sehen und mit dem Gedanken, wenn es den anderen besser geht, dann geht es uns auch besser.
Das ist ja auch genau, das sind auch genau die Schnittstellen, an denen CARE arbeitet. Und es ist auch richtig zu sagen, dass diejenigen Länder, die am wenigsten zu den massiven Auswirkungen des Klimawandels beitragen, am stärksten davon betroffen sind. Wir brauchen nur die ganzen Inselstaaten denken. Wir haben jetzt zum ersten Mal gesehen in der Geschichte, dass es also Inselbewohner bekommen ein Bleiberecht in Australien, zwar nur 250 von 10.000 pro Jahr, aber immerhin, ich glaube, es ist ein Tuvalu oder ein Inselstaat in der Nähe von Australien, wo 10.000 Menschen leben, die aufgrund des Klimawandels mehr oder weniger eh schon fast bis zu den Knöcheln im Wasser stehen. Also die Inseln werden mit hoher Wahrscheinlichkeit versinken beziehungsweise nicht mehr bewohnbar bleiben. Wir wissen das von den Malediven. Also wir haben einige Regionen in der Welt, wo wirklich es jetzt aufgrund des Klimawandels auch eine neue Art von Migration und Asyl geben muss. Ja. Das heißt, ich glaube, dass man, vielleicht ist das naiv von mir, aber ich glaube, dass man das Warum gar nicht mehr so stark erklären muss, weil wir es eigentlich alle sehen und spüren. Und dann muss man gar nicht so weit schauen. Ja. Auch wir haben Extremwetterereignisse, auch unsere Hagelversicherung sagt, sie können das nicht mehr abdecken, wenn das so weitergeht. Ja. Also auch wir müssen uns wirklich anstrengen, dass wir vernünftiger und nachhaltiger mit unseren Ressourcen umgehen. Ich glaube auch, vielleicht ist das auch naiv, dass man gar nicht so viel diskutieren muss, dass es gut ist, wenn man weniger Pestizide, ich meine, wir sehen alle die EU-Verordnungen, manchmal ärgert man sich, na warum wird das jetzt nicht verboten, wenn man schon weiß, es ist krebserregend oder warum darf es noch jahrelang auf die Felder gesprüht werden? Es gibt ja auch eine zivilgesellschaftliche Volksgesundheit, die davon profitieren würde. Das heißt, wenn ich bei Ihnen lese, man kann den Ertrag steigern, auch ohne Pestizide, dann wäre das ja mehr als smart, wenn wir besser heute als morgen damit beginnen würden, oder? Oder tun wir es eh schon?
Ich kann Ihnen nur voll zustimmen. Also, dass es negative Folgen gibt der Erderwärmung, ist völlig außer Frage. Und insbesondere für Inselstaaten, wie Sie es zum Beispiel erwähnen, also nicht übersehbar. Für uns war es vielleicht teilweise, also in Zentraleuropa spreche ich jetzt, ausblendbarer oder es ist auch wirklich erstaunlich, wie schnell sich der Mensch an so negative Entwicklungen gewöhnt, denke ich. Oder
Pestizide, glaube ich, geht ihn nicht an.
Ja,
oder?
Ja, oder genau, oder wie wir den Beitrag für euch zieht oder wie wir eben alle zusammenhängen. Und ich glaube, da müssen wir ganz arg drauf schauen, eben dass wir verstehen, dass wir alle Teil eigentlich immer irgendeines Systems sind. Ist das unsere Nachbarschaft? Ist das Ökosystem, das uns umgibt? Das uns auch alle miteinander verbindet und bei jedem Einzelnen die Verantwortung schafft, sich mitzukümmern. Also mit diesem ganz einfachen Gedanken, zu Hause machen wir ja nach Möglichkeit irgendwie auch keinen Dreck, der uns nachher irgendwie krank machen würde. Warum machen wir es dann irgendwo in der Außenwelt oder in nicht greifbaren Räumen, weil wir es nicht sehen, und was wir nicht sehen, das stört uns vielleicht nicht so. Absolut außer Frage, dass wir eine Entwicklung brauchen, wo wir eine Zusammenarbeit brauchen und dass wir das nicht weiter ausblenden können und dann stark schauen auf zum Beispiel solche Ergebnisse, wie haben wir uns sehr gefreut, aber auch da bei den Ergebnissen als Biologen sind wir nicht sonderlich überrascht. Also weder über die Folgen des Klimawandels, die wir jetzt sehen, noch über diese sehr hohen Ernteerträge, weil ich gleich natürlich was zu dem Experiment. Ich bin eher sehr stark davon überrascht, wie langsam das in der Gesellschaft und in der Politik und in unseren Nachrichten und der Kommunikation ankommt. Also wie schlecht diese unheimlich wichtigen Informationen eigentlich übersetzt werden. Und frag mich, warum das nicht ein viel größerer Teil der täglichen Nachrichten ist, beispielsweise.
Ja, das kann man sich fragen.
Und viel besser erklärt. Und dann müsste man auch erklären, das möchte ich jetzt ganz kurz erklären, was es für absolut so viele positive Möglichkeiten gibt und bitte. Positive Ergebnisse gibt. Wir haben in einem Satz gefunden, zum Beispiel, dass Vögel und Fledermäuse bis zu 30% der Kakaoernten in Indonesien, einen der größten Kakaoproduzenten der Welt, sichern können. Also, wie machen wir das? Wir machen, es geht nur im Freiland raus, mit großen Ausschlussexperimenten. Das heißt, wir bauen so große Käfige um Kakaobäume. Das ist im Endeffekt sehr, sehr kompliziert, aber ich gehe jetzt nicht in die Details, damit das wissenschaftlich auch wirklich gedeckt ist und ein seriöses Experiment ist. Aber im Endeffekt, wir haben das Know-how und bauen diese Käfige. Was machen wir damit? Wir simulieren eigentlich die zukünftigen Jahre oder eine Zukunft, wo die Vögel und Fledermäuse noch stärker zurückgehen oder sogar verschwinden. Sadly true story. Also wir sehen, dass das, was eigentlich schon passiert die ganzen letzten Jahrzehnte, setzen wir sozusagen durch das Experiment in die Zukunft fort. Simulieren einen weiteren Rückgang durch diese Käfige und vergleichen dann die Bäume, die wir in den Käfigen untersucht haben und die Ernte und die Insekten und alles. Wir untersuchen die komplett von Kopf bis Fuß sozusagen, den Baum.
Stehen wir auf Ende.
Man muss das auch mehrere hundert Male replizieren, also vervielfachen, damit man nicht nur einen Snapshot oder eine Momentaufnahme macht von einer Farm, sondern dass man übertragbare Ergebnisse bekommt. Seriöse Wissenschaft sieht man daran, dass wir in seriösen Fachjournalen publizieren. Mir auch wichtig, das kurz zu betonen. Ja, und auf jeden Fall finden wir dann, dass ohne Vögel und Fledermäuse an den Bäumen 30% weniger Ertrag ist als mit. Und da schauen wir, sage ich mal, nur auf Vögel und Fledermäuse. Wir finden Ähnliches, wenn wir auf Ausschlüsse von Ameisen schauen. Wir finden ähnliche Dinge, wenn wir auf andere Zusammenarbeit mit den Insekten schauen. Und das ist auch das große Problem, was wir jetzt mit dem Klimawandel haben, dass wir nicht nur den Biodiversitätsrückgang haben, sondern der Klimawandel auch eine Asynchronität der verschiedenen, sich ja sehr stark bewegenden Organismen schafft. Heißt in einfachen Worten, Vögel wandern jetzt zu anderen Zeiten zu Futterstandorten, aber das Futter von denen, beispielsweise Pflanzen oder Insekten, hat sich jetzt asynchron zu den Vögeln verändert.
Das passt nicht mehr zusammen.
Das passt einfach nicht mehr zusammen. Und dadurch finden wir es bei Ernteerträgen, Bestäubung, Dynamiken, Bewegungsdynamiken von Biodiversität und deren Funktionen zunehmend mehr Ergebnisse, die uns als Wissenschaftler, die eigentlich ganz gut Voraussagen machen können in ihrem Fachgebiet, Überraschungen, weil sich das wie so hochschaukelt durch die Klimaerwärmung noch und diese. Also, und das ist wirklich, das ist der Punkt, den ich gerne in den täglichen Nachrichten sehen würde, dass man sagt, es ist wirklich der Druck. Erhöht sich.
Und ich denke, das sehen viele Menschen. Es geht weniger um Kipppunkte, sondern es geht um ganz praktische Ebenen, die sich jetzt schon laufend verschieben und dann eben, wie das Nahrungsmittelangebot für einen Vogel auf einmal nicht mehr vorhanden ist, oder? Und wenn wir immer mehr die Lebensräume von Insekten, Vögeln und all diesen Tierchen zurückdrängen, dann dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn es immer weniger gibt, plus die Pestizide und alles, die Umweltgifte, denen ja die Tiere genauso ausgesetzt sind wie
wir. Und ich denke, der Punkt ist, das Problem ist eben nicht für die Vögel und Fledermäuse in die Arten, die wir jetzt haben, vielleicht schon. Aber die Natur wird und sich immer wieder reorganisieren. Das ist nicht der Punkt, sondern aber wenn sich die Natur wie jetzt in diesem großen Ausmaß reorganisiert, dann gibt es eine Art, die damit überhaupt nicht gut zurechtkommt. Und das sind wir. Die Natur findet einen anderen Weg. Aber wenn wir Menschen in einer Welt leben wollen, mit der wir, in der wir uns gut zurechtfinden und in der wir Dinge tun und auch voraussagen und voraussehen können, wenn ich jetzt so und so wirtschafte, dann werde ich das in der Zukunft haben. Aus dieser Sicherheit geraten wir jetzt raus.
Gerade wo wir ja von landwirtschaftlichen Produkten hochgradig abhängig sind, wenn wir eben die globale Ernährungssituation.
Also wenn wir schon Astronautennahrung, die ja auch noch nicht entwickelt ist für uns alle, ernähren wollen,
das können wir nicht. Ja. Reden wir doch über ein Genussmittel, das sehr wohl ziemlich viel in den Medien, nicht nur im Spiegel, sondern auch in unseren Medien ist, weil was immer uns laufend mitgeteilt wird und ja auch der Tatsache entspricht, ist, dass Nahrungsmittel immer teurer werden und besonders tropische Nahrungsmittel, auch wenn alles weit weg ist, weil wir genießen das doch alle gerne, Kaffee, Tee, Kakao, reden wir jetzt vom Kakao, der in vielen Süßigkeiten gar nicht mehr der echte drin ist, was man auch eigentlich gar nicht vermuten würde, der wird knapp, weil durch den Klimawandel Sie sind die Expertin, Sie werden uns das jetzt gleich erklären, die gängigen Kakaopflanzen, die Hitze nicht aushalten, die brauchen Schatten, die brauchen Wasser, die haben von allem zu wenig. Und die Ernte geht in den klassischen Kakaoregionen entlang des Äquators massiv zurück. Der Preis geht rauf. Und wir spüren das natürlich alle bei unserem täglichen Einkauf, auch wenn wir uns nicht, manche von uns sich nicht nur von Schokolade ernähren, aber viele mögen das doch gerne, oder? Ja. Es ist also schon auch ein Problem, das uns alle betrifft. Es ist nicht so weit weg, was Sie uns erzählen. Das heißt, ja. Sie forschen jetzt dran, wie man Kakaopflanzen resilienter, also widerstandsfähiger machen kann. Und Sie haben da gute Erfolge, oder?
Ja, genau. Ich glaube, der Kakao, ich habe Naturschutzbiologie gemacht und dann bin ich in die Agrarökologie gekommen, weil ich festgestellt habe, dass eigentlich Agrarökologie für mich der Fachbereich ist, wo ich am meisten Naturschutzbiologie beitragen kann, weil Landwirtschaft der Faktor von den vielen Faktoren, die wir haben, Verschmutzung, invasive Arten, Klimawandel, ist Landwirtschaft der Faktor, der Biodiversität am meisten bedroht. Deswegen werden viele Naturschutzbiologen zu Agrarökologen in meinem Fall. Und dann ist Kakao jetzt natürlich auch ein Luxusgut für viele, viele Menschen, also wer mag schon keine Schokolade, nein, aber oder keinen Kaffee, ja. Ja. Aber dennoch sind die Ergebnisse, die wir finden aus der Kakao und Kaffee und Tropenforschung durchaus übertragbar. Das Problem, was Sie gerade kurz beschrieben haben, was wir haben, ist eigentlich auch wieder eine Verkettung von verschiedenen Problemen und das beginnt bei der enorm großen großflächigen Intensivierung von Landwirtschaft. Das heißt, es ist nicht nur so, dass wir die Landschaften, wenn wir daran denken, dass früher alles eigentlich mal viel von Wäldern bedeckt war und sehr strukturell vielfältig, jetzt die Landschaften relativ ausgeräumt sind. Wir sehen immer mehr großflächige, bis zum Horizont reichende Wälder. Und Monokulturen, genau. Und die machen es jeglichen Schädlingen oder Bedrohungen, sobald die einmal ankommen, einfacher Schaden anzurichten, weil es im Prinzip keinen natürlichen Puffer mehr gibt, der die irgendwie auffällt. Dazu kommt ja der Aspekt der Monokultur, beinhaltet das schon, dass man dann sich oft auf eine genetische Sorte aus dieser riesigen Sortenvielfalt bezieht. Auch da wieder hoher Risikofaktor. Man kann natürlich sehr stark forschen, wie mache ich jetzt diese eine und Kakao oder Apfel oder Olivensorte, besonders ertragreich. Und bei all diesen Punkten, landschaftliche Ausräumung, Monokulturen, genetische Verarmung, verliere ich Resilienz, verliere ich diesen Puffer. Die Komplexität des Systems gibt ihm eigentlich Resilienz, also Widerstandsfähigkeit, ja. Heißt, die Möglichkeit eines Systems, auch unser eigener Organismus, sich bei Störungen, Krankheiten und so weiter, wieder neu zu organisieren und zum gesunden, funktionalen Zustand zurückzukehren. Und da geht es den Ökosystemen genau wie uns. Also im Prinzip, ich betrachte sie als Ökologin, auch da steckt auch das Wort drin. Und das, was wir machen, ist, wir betrachten das sehr systemisch. Also man kann es eigentlich auch wie einen funktionierenden, gesunden Körper betrachten. Und man kann jetzt ein Kakaosystem betrachten oder viele, oder man kann die Landschaft betrachten, was auch sehr wichtig ist, eben gerade landschaftlich und international und dann größer zu denken. Also im Kleinen wie auch im Größeren. Und was wir finden in Peru, ist es besonders interessant, an Kakao zu forschen, weil es den genetischen Ursprung dort gibt Und weil es dort auch noch den Ursprungskakao gibt, also die eine höhere Sortenvielfalt. Und wir finden da, jetzt festhalten, wir finden da Kakaosysteme, die 90 Jahre alt sind und immer noch produktiv. Das ist für jemanden wie mich, der schon 15 Jahre an Kakao geforscht hat, bevor ich nach Peru gekommen bin, in das Ursprungsgebiet im Amazonas. Das haut mich um.
Was die Pflanzen so lang produziert.
Das als Kultursystem, und das ist auch wichtig, das ist ein Agroforstsystem. Mhm. Also mir ist ganz wichtig bei Kakao und Kaffee ist es ein tolles Thema, um über Landnutzung zu reden, weil sich viele damit verbinden und auch emotionalen Bezug dazu haben. Und, ja. Aber mir ist wichtig zu sagen, es ist nicht nur, es sind ganz besondere Systeme, weil das sogenannte Agroforstsysteme sind. Das heißt, es ist Anbau mit der Bäume irgendwo beinhaltet.
Wie ein Galeriewald, muss man sich vorstellen.
Es sind halt Bäume, es sind Kakaobäume und auch der Kaffee, kann man sagen, wächst bäumartig. Wir arbeiten im Projekt Eco-Orlis mit Olivenbäumen. Und diese ganzen Systeme, die irgendeiner Form Bäume drin haben und Büsche, sind natürlich, haben wieder diese höhere Komplexität, weil es wächst auch viel stärker nach oben, das System. Die Baumkrone hat teilweise ganz andere Arten als der Stamm oder unten am Boden. Wir haben dann verschiedene Schichten. Im Kakao haben wir auch noch die Schattenbäume. Mhm. Noch eine Schicht oder noch eine mehr.
Heute der Kaffee auch
Schatten. Genau. Mhm. Oder wir können dann auch, und Kakao muss Schattenbäume haben. Das eigentlich kommt er ursprünglich als Unterwuchspflanze aus dem Regenwald. Und wir intensivieren ihn oft, indem wir den Schatten rausnehmen. Dann geht der Kakao in physiologischen Stress. Und was macht er? Er will Gene hinterlassen. Das heißt, er produziert noch einmal richtig viel, bevor er dann niederstreckt. Und in Kombination mit Pestiziden, die Sie erwähnt haben, wird das Ganze noch beschleunigt. Und dann haben wir eine sehr nicht nachhaltige Produktionskette, wo große Firmen dann oft einfach, wenn da so ein Land in kurzer Zeit, und das sind dann in der Regel so 15, 20, 25 Jahre, in Südostasien beispielsweise, werden diese Systeme von Anbau, bis sie dann so gepusht und runtergewirtschaftet sind. Das nennt man auch Boom- und Bust-Cycles. Also es boomt nach oben und bustet, also fällt nach unten. Und dann haben das viele Firmen oder Abkommen bisher so gelöst, dass dann einfach zum nächsten Regenwaldrandgebiet umgezogen wird und der ganze Zyklus neu beginnen wird und sie hinterlassen einen Friedhof, wo oft sehr tiefwurzelnde Gräser drüber wachsen, wo man nicht einmal mehr nachher was anderes anbauen kann. Und in diesen Ländern sind oft die Maschinen nicht da, dass sie den Boden überhaupt wieder aufbekommen. Das heißt, in vielen Gebieten in Indonesien jetzt, wo man vor wenigen Jahren, noch bis zum Horizont Wald gesehen hat, sieht man jetzt bis zum Horizont so genau zum Beispiel Elefantengras. Ein Gras, das metertief wurzeln kann und wo keine Maschinen mehr durchkommen. Und das erschüttert mich zum Beispiel, wenn ich dann Touristen sehe und sage, das ist so eine schöne Landschaft.
Keine Versteppung.
Genau.
Und dann gar nichts
mehr. Jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen Faden verloren. Aber um das irgendwie abzuschließen, also Kakaosysteme, zum Beispiel in Peru, da haben wir den ursprünglichen Kakao. Dort haben wir auch Kooperativen mit Farmern und haben viel, was sehr besonders ist. Das finden wir dann auch in Indonesien oder in anderen Anbaugebieten wie Kamerun, Ghana, Hauptproduzent von Kakao. Wir können aus all diesen verschiedenen Gebieten was lernen, möchte ich zusammenfassen. Sollten wir auch. Und die Ergebnisse sind, viele der Dinge, die wir finden, sind übertragbar auf diese verschiedenen Regionen. Andere Dinge sind Besonderheiten, wo wir uns überlegen sollten, wie können wir das übertragen? Und es geht halt in keinem Fall nur um Kakao, sondern es geht auch um Nahrungsproduktion an sich. Also all diese Dinge, die wir gerade angesprochen haben, lassen sich generell auf unsere Nahrung und Landwirtschaft gut übertragen.
Wir können nicht über Kakaoproduktion in Westafrika zum Beispiel sprechen, wo wir nicht sehr wohl auch ansprechen, die soziale Komponente, wo also wirklich sehr viele Kinder und sehr viele Buben und Mädchen eben nicht in die Schule gehen, weil sie von ihren Eltern an Kakaoplantagen quasi verkauft, vermietet. Also es ist ganz dramatisch. Die Kinder leben unter ganz furchtbaren Bedingungen und leisten dort eine enorm körperlich anstrengende Handarbeit, haben keinerlei Schulbildung, kriegen nicht genug zu essen. Also es gibt neben der wissenschaftlichen botanischen Seite, wo wir heute so stolz sind, dass Sie zu uns gekommen sind. Das ist jetzt wieder die Schnittmenge mit Care, wo wir halt auch die soziale Seite ganz stark, und das müssen Sie in Ihrer Arbeit sicher auch mit bedenken, abfedern. Und das sind wirklich also grausliche Verhältnisse, ich sage es jetzt mal ganz unprofessionell, wo einem wirklich es vergeht, Schokolade zu konsumieren. Und weil es immer heißt, es gibt so einen Wildwuchs an Zertifizierungen, aber es ist trotzdem ganz gut, wenn sich wer darum kümmert, dass man eben sagt, okay, dieser Kakao wurde ohne Kinderarbeit produziert. Ich gehe mal davon aus, dass das in dem Projekt bei Eco-Kakao ganz streng beachtet wird im Büro, oder? Dass die Kinder das nicht machen.
Also auf jeden Fall, also Kinderarbeit, ja. Auf jeden Fall wird es beachtet. Wir sind jetzt wieder beim Preis, ganz gut zurückgekommen. Wir haben vorhin über den Preis gesprochen, den wir bereit sind für Schokolade zu bezahlen. Und genau mit den Bildern, die Sie jetzt beschreiben, sind wir bei einem ganz anderen Preis. Mhm. Bei einem Preis, der Menschenwürde mit einschließt und ganz andere Aspekte. Wir müssen auch an diese Dinge denken.
Absolut.
Dinge, die wir gerne konsumieren und die uns auch wirklich ein besonderes Lebensgefühl, sogar ein Luxusgefühl geben. Wie werden die eigentlich angebaut? Also wie funktioniert das? Wie mühsam ist das? Das ist sehr viel Handarbeit, ja. Und dann leider eben oft auch sehr ungerechte Arbeit. Und wie Sie haben gerade gesagt, da vergeht es einem mit dem Kakao. Da vergeht es einem auf jeden Fall mit dem Billigkakao, oder?
Mhm. Ja, absolut.
Weil man dann gleich merkt, das kann nicht so billig sein. Das kann doch eigentlich nicht sein. Und wir möchten ja selber auch nicht, wenn man uns vorstellt, wir bauen was an mit Liebe und in Handarbeit, dass das dann entweder einfach für einen unhaltbaren Preis verkauft wird oder sogar weggeschmissen wird. Mhm. Und das ist das, was wir natürlich sehr stark beachten und auch in unsere Forschung reinfällt, Kapazitätenbildung, aber vor allem geht es also nicht nur um Biodiversitätsschutz und die botanische Seite, wie wir gerade gesagt haben, sondern es geht enorm um kulturelles Wissen und es geht um Menschenwürde und es geht um menschliches Wohlergehen. Es geht wieder um das Thema, wie vorhin angesprochen, wenn es den anderen besser geht, geht es uns auch besser.
Da schließt sich der Kreis in unserer Unterhaltung.
Genau.
Ist es eigentlich schwierig, Ihrer Erfahrung nach, dass man die lokale Bevölkerung überzeugt, dass man Dinge jetzt anders macht, dass es halt nicht so gescheit ist, wie Sie geschildert haben aus Indonesien, dass man Urwald abholzt und keine Schattenbäume, nichts mehr hat, das ist schwer.
Kommt auch, bei Wissenschaft kommt es ja immer darauf an und es kommt wie darauf an, glaube ich, in welcher existenziellen, in welchem Zusammenhang sie leben. Und es ist überhaupt nicht schwer, Landwirte, ne, also gerade Kleinbauern, von der Bedeutung von Biodiversität zu überzeugen. Das wissen die schon längst. Es ist auf der menschlichen Ebene, wo wir am Feld arbeiten, wirklich begegnet uns eine Offenheit, die ich jetzt schon seit 20 Jahren erlebe und die mich nicht mehr überrascht, aber immer noch sehr berührt und sehr, sehr freut. Aber sie überrascht eigentlich nach außen oft sehr stark. Also viele Menschen sagen, warum arbeiten viele der Farmerinnen zum Beispiel in der biologischen Forschung fehlt es uns oft auch an Förderungen. Das heißt, wir sind wirklich ganz, ganz stark angewiesen, dass wir so tolle Landwirtinnen finden, die uns da auf ihren Feldern arbeiten lassen und eigentlich auch mit ihrer Existenzgrundlage. Da haben wir selten ein Problem gehabt. Man muss aber auch, glaube ich, sehr auf Augenhöhe kommunizieren. Und es geht nicht um Wissen vermitteln, sondern Wissen austauschen. Das ist der Ansatz, der zu Kooperation führt. Und genau, das, was eigentlich schwer ist, ist dann die Fronten auf den Entscheidungsebenen zu brechen, was für mich der überraschendere Punkt ist und wo, glaube ich, viel öfter davon ausgegangen wird, na, wenn wir jetzt ein einschlägiges Wissen haben, eine tolle Erfindung, dann wird uns die ja wohl erreichen. Ich glaube, es gibt oft dieses Missverständnis, dass wir bei nachhaltiger Landnutzung noch nicht so weit sind. Und wie vorhin auch kurz erwähnt, es ist alles da. Es ist alles da, aber es fehlt ein bisschen die Konsequenz und der Mut für die Umsetzung.
Wir haben jetzt viel über Außereuropa gesprochen, was natürlich unser beider Arbeitsgebiet ist. Aber wir brauchen gar nicht zu weit gehen. Wir haben ja auch ein Oliventhema, zum Beispiel in Italien, dass aufgrund der enormen Trockenheit einfach die Ernten massiv zurückgehen. Und es wird ja schon gemutmaßt, dass wir dermaßen viel, gerade auch nicht nur griechisches, aber auch italienisches Olivenöl konsumiert, dass es jetzt langsam an die Grenzen kommt mit der Produktion. Da arbeiten Sie ja auch mit Oliven, oder?
Genau, wir haben auch das Projekt Eco Olives, also wir haben Eco Kakao
ja,
in Peru und auch Indonesien. Wir haben Ecoolis hier mit Standort in Italien, arbeiten aber international mit Forschungspartnern aus allen Hauptproduzentenländern, Spanien, Italien, Griechenland beispielsweise. Und da sehen wir, das wir vorhin erwähnt haben, dass mit der Übertragbarkeit der Systeme, genauso wie in den Tropen, Verkauf vorhin beschrieben, haben wir auch bei der Olive die Verkettung der Probleme mit der Ausräumung der Landwirtschaft, der Erderwärmung, die dann dazu kommt, diese Olivenpestkrankheit. Das ist dann nochmal eine spezifische Krankheit, die Olive jetzt sehr, sehr stark betrifft. Tausende Jahre alte Bäume teilweise. Das heißt, auch hier geht es nicht nur um einen wirtschaftlichen Hauptzweig Europas, Olivenöl, sondern auch um ein
Kulturgut,
Weltkulturerbe, ein hohes Kulturgut, tausende Jahre altes Wissen und so weiter und so weiter. Und der Mediterranraum ist in Europa eben auch der Raum, der am stärksten von Klimaerwärmung betroffen ist. Und auch unser artenreichster Raum. Ich sage immer ein bisschen, das sind die Tropen in Europa, Mediterranraum. Und da sehen wir aber auch wieder den Zusammenhang. Besonders hoher Artenreichtum profitiert oft von besonders hoher Produktion und Vielfalt. Und ich meine, woran denken wir, wenn wir an den Mediterranraum denken und gerade nicht negativ denken, wir denken an Abundanz in Essen und Lebensqualität, oder? Und ja, sehr positiv, wenn wir jetzt an Urlaub denken beispielsweise. Das kommt ja auch durch biologische Vielfalt und zeigt nochmal ganz deutlich, warum das Lebensgrundlage ist. Aber oft auch der bedrohteste Raum, den wir haben.
Da haben Sie absolut recht mit Ihrem Bild vom mediterranen Raum. Ich glaube, ich bin schon berufsgeschädigt, weil ich denke dann auch immer an die Migration der tausenden Leute, die im Boot stecken.
Absolut.
Wenn ich an den mediterranen Raum
absolut.
Denke.
Absolut. Oder aus ökologischer Sicht sehen wir die Vernichtung der Umwelt und das
und den großen
Zwiespalt zwischen hochgesteckten Zielen und dass die Politik Europas oft gelobt wird für Dinge, die wirklich sehr unzufriedenstellend umgesetzt werden.
Jetzt wirken Sie auf mich wie eine wahnsinnig engagierte Wissenschaftlerin, die wirklich viel praktisch umsetzt. Was treibt Sie an, Frau Dr. Maas?
Eine positive Entwicklung möglich ist. Die Dringlichkeit, ich denke, der Kern ist wirklich meine große Verbundenheit zur Natur. Ich glaube, es ist für mich eigentlich schon, kann man als was Religiöses bezeichnen. Ich finde dort Wahrheit. Ich finde dort privat als Mensch immer wieder Wahrheit und ich finde als Wissenschaftlerin auch in den Systemen immer wieder Wahrheit. Und das verbindet sich für mich perfekt mit dieser Motivation, Wissenschaftlerin zu werden. Und was mich antreibt, ist die Reaktion, die Emotionalität, wenn man Menschen erklärt, also welche Bedeutung Umwelt für ihr Leben hat. Und das steckt in all uns. Und ich bin oft wahnsinnig überrascht davon, dass ich das Gefühl habe, die Erste zu sein, die das jemandem wirklich klar erklärt. Das heißt, ich sehe meine Aufgabe ein bisschen darin, die Sprachrohr für die Natur, also Sprecherin für die Natur zu sein. Und ich kann mir keine schönere Aufgabe vorstellen. Vor allem, wenn es dann irgendwo gut funktioniert. Und jetzt besonders auch junge Menschen zu unterstützen in ihren Engagements. Und das treibt mich an. Also zu sehen, dass meine Erfahrungen, mein Wissen sehr wohl sehr positiv aufgenommen werden und dass sich junge Menschen dafür einsetzen und dass es da, dass das Leben immer wieder sich, glaube ich, durchsetzt und der Wille zu leben und was Positives draus zu machen, egal wie schwer die Zeiten sind.
Ich finde, das war ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Frau Dr. Maas. Sie haben uns echt wichtige Einblicke gegeben. Es ist wichtig, Biodiversität zu erhalten, nicht nur im Sinne, dass wir mehrere Arten haben, sondern weil alles zusammenhängt. Nachhaltige Landwirtschaft muss in Hand gehen mit unseren wirtschaftlichen Ansprüchen, die nicht nur wir haben, sondern auch viele andere Länder, global gesehen würde ich sagen alle, auch die Länder, in denen wir arbeiten. Und auch da muss man mit Maß und Ziel gehen. Und es geht natürlich auch um unseren globalen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ich glaube, es braucht mehr Wissenschaftlerinnen wie Sie, die das so gut erklären können. Vielen Dank, dass Sie unser Gast waren.
Vielen Dank.
Ich hoffe, es war auch spannend für unsere Hörer und Hörerinnen. Bewerten Sie uns doch, empfehlen Sie uns weiter. Und ja, Care in Action gibt es nächste Woche wieder. Ich freue mich schon. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care und unseren Projekten gehen Sie auf www.care.at. Dort erfahren Sie auch, wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von CC Real. Vielen Dank für das Engagement, das diese Gesprächsreihe ermöglicht. Bis zum nächsten Mal.